Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Gut anderthalb Jahre nach den Panama Papers legen Journalisten erneut offen, wie Konzerne, Politiker und Prominente weltweit Steuerzahlungen umgehen und Geschäfte im Verborgenen betreiben. Grundlage der sogenannten Paradise Papers ist ein Datenleck bei renommierten Kanzleien und Handelsregistern mit Sitz in Überseegebieten. Dadurch gelangten Millionen vertraulicher Dokumente in die Hände von Journalisten. In Deutschland wurden sie von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung ausgewertet.
Die Bermuda-Inseln. Sie gelten als Steueroase. Von hier aus arbeitet die Kanzlei Appleby, führend bei Offshore-Geschäften. Sie hilft, wenn es darum geht, Steuern zu vermeiden, Geschäfte im Verborgenen zu machen. Ebenso wie andere Anbieter ist sie betroffen von dem gigantischen Datenleck. Reporter von NDR, WDR und SZ haben die vertraulichen Unterlagen ausgewertet, monatelang. Sie zeigen auf, wie hinter komplizierten Firmengeflechten Geld versteckt wird. Sie nennen die Papiere die Paradise Papers. 13,4 Millionen Dokumente, ausgewertet von fast 400 Reportern aus 67 Ländern. Darin prominente Namen. So taucht auch der US-Handelsminister Wilbur Ross aus dem Kabinett von Donald Trump in den Dokumenten auf. Völlig transparent gibt er sich im US-Senat. Dabei verbirgt er den Paradise Papers zufolge geheime Geschäftskontakte. Demnach ist er über verschiedene Briefkastenfirmen an einer Reederei beteiligt. Und die wiederum fährt für Sibur, einen russischen Energiekonzern. Und hinter Sibur stecken als Teilhaber ein durch Sanktionen eingeschränkter Oligarch, der mit Wladimir Putin gut bekannt ist, und Putins mutmaßlicher Schwiegersohn Kirill Schamalow. An den Geschäften dieser kremlnahen Firma verdient Ross laut den Papieren also mit. Auf Anfrage heißt es, er sei für US-Sanktionen gegen Russland, teilte sich bei Fragen zur Überseeschifffahrt heraus. Nike und Apple. Ihre Namen finden sich ebenfalls in den Dokumenten. Apple etwa erkundigte sich in geheimen Mails nach einem möglichen Firmensitz, an dem sich Steuern vermeiden lassen. Strategien wie diese sind meist legal, aber...
Nur weil was legal ist, heißt das für uns noch lange nicht, dass es auch legitim ist oder dass es auch moralisch okay ist. Wir schauen da drauf, wir sehen, dass Milliarden, die eigentlich an Steuern gezahlt werden sollten, verschwinden.
Bastian Obermeier und seinem Kollegen Frederik Obermeier von der Süddeutschen Zeitung wurden Millionen vertraulicher Dokumente zugespielt, die Paradise Papers. Ihr geheimer Inhalt wird jetzt veröffentlicht.
Zu den Paradise Papers sendet das Erste heute Abend zwei Dokumentationen um 21.45 Uhr und um 23.05 Uhr. Auch in unserer Tagesschau-App finden Sie ausführliche Berichte und Einzelheiten zu dem Datenleck. Auch mehr Informationen zu den Offshore-Geschäften von US-Handelsminister Ross. Der abgesetzte katalanische Regierungschef Puigdemont und vier seiner ehemaligen Minister haben sich der belgischen Polizei gestellt. Das teilte die Staatsanwaltschaft in Brüssel mit. Ein Richter muss nun entscheiden, ob er den von Spanien beantragten Haftbefehlen stattgibt. Die Regierung in Madrid wirft den Politikern im Zusammenhang mit dem Unabhängigkeitsreferendum Rebellion, Aufruhr und Veruntreuung vor.
Es war kurz nach neun heute Morgen, als sich Carles Puigdemont und vier seiner Ex-Minister auf dieser Polizeiwache freiwillig der belgischen Justiz stellten. Von dort brachten Polizisten sie kurze Zeit später zu Verhören bei der Staatsanwaltschaft in Brüssel. Wir hatten regelmäßig Kontakt mit den Anwälten der fünf gesuchten Personen. Es wurde dabei ein Treffen heute Morgen vereinbart. Alle fünf sind gemeinsam mit ihren Anwälten bei diesem Termin erschienen. Dabei haben wir ihnen den Haftbefehl präsentiert und sie darüber informiert, dass sie sich jetzt nicht mehr frei bewegen können. Schon am Freitag hatte Puigdemont im Interview mit dem belgischen Fernsehen erklärt, er werde mit der Brüsseler Justiz zusammenarbeiten. Diese muss bis morgen, kurz nach neun, entscheiden, wie es mit Puigdemont weitergeht. Der Untersuchungsrichter hat dabei verschiedene Optionen. Er kann den Haftbefehl nicht ausführen, er kann die Gesuchten verhaften lassen oder er kann sie gegen Auflagen oder eine Kaution wieder freilassen. In Barcelona demonstrierten heute Hunderte für die Freiheit aller inhaftierten oder angeklagten katalanischen Politiker. Auch Puigdemonts Partei kündigte an, mehr als nur einen Stuhl für ihn und seine Mitstreiter freizuhalten. Wir möchten, dass es unser Präsident Puigdemont ist, der uns als Spitzenkandidat zu einem großen Erfolg bei den Wahlen am 21. Dezember führt. Mit einer Entscheidung über Puigdemonts Zukunft in Brüssel wird noch heute Abend gerechnet. Doch wie auch immer die Richter entscheiden, bis Puigdemont wirklich nach Spanien ausgeliefert würde, werden in jedem Fall noch Wochen vergehen. Das sehen die belgischen Einspruchsmöglichkeiten so vor. Die meisten Beobachter hier in Brüssel gehen davon aus, dass Puigdemont unter Auflagen auf freiem Fuß bleiben kann und nicht sofort ins Gefängnis muss, auch weil er sich heute selbst gestellt hat.
Der Jugendverband der CSU hat sich bei seiner Landesversammlung in Erlangen erneut für einen Wechsel an der Parteispitze stark gemacht. Als Wunschnachfolger für das Ministerpräsidentenamt nannten die Delegierten Markus Söder. Der bayerische Finanzminister betonte, dass er auf eine gemeinsame Lösung für die personelle Aufstellung der CSU setze.
Ein Empfang ganz nach dem Geschmack von Markus Söder. Der bayerische Finanzminister wird bei vielen in der Jungen Union bereits als künftiger CSU-Chef und möglicher neuer Ministerpräsident gehandelt. Die Schlappe der Christsozialen bei der Bundestagswahl habe der CSU-Vorsitzende Seehofer mit zu verantworten. Deshalb müsse er sich zurückziehen, fordert die Mehrheit der CSU-Jugend. Auch Söder übt Kritik, vermeidet es jedoch, den CSU-Chef direkt anzugreifen.
Ein reines Weiter-so kann, will und darf es nicht geben. Wir müssen am Ende unseren Wählern auch im Hinblick auf die Landtagswahl zeigen, wir haben es verstanden und wir wollen es wieder ändern, liebe Freunde.
Söder skizziert, wie er sich erfolgreiche Politik für Bayern vorstellt, lässt dabei aber offen, wer die Christsozialen in die Zukunft führen soll.
Also ich finde, er hat es sehr deutlich gemacht, dass er eigentlich so die Zukunft jetzt für die CSU ist, weil er hat ja auch sehr viele Themenfelder aufgezeigt, die bearbeitet werden müssen.
Er hat es auch geschafft, die Leute zu begeistern. Wir brauchen endlich wieder Profilierung, klare Inhalte, Leute, die die Dinge auch anpacken. Und das, denke ich, kann der Markus Söder am besten verkörpern.
Nach seiner Rede erntet Söder minutenlangen Applaus. Für viele hier ist er als künftiger Parteichef gesetzt. Söder selbst betont aber, dass die CSU die Frage nach der neuen Führung nur gemeinsam lösen könne und das erst nach den Sondierungsgesprächen in Berlin.
Einen Tag vor Beginn der Weltklimakonferenz in Bonn hat Bundesaußenminister Gabriel die Vorbildrolle Deutschlands betont. Das Land müsse zeigen, dass Klimaschutz und wirtschaftlicher Erfolg keine Gegensätze seien, sagte Gabriel in der Bild am Sonntag. Unterdessen drangen Demonstranten in das Braunkohletagebaugebiet Hambach in Nordrhein-Westfalen ein. Sie forderten den Ausstieg aus der Kohleenergie. Die Verstromung von Braunkohle gilt als besonders klimaschädlich. Das Königshaus in Saudi-Arabien hat eine bislang beispiellose Verhaftungswelle veranlasst. Nach Angaben saudischer Medien wurden 11 Prinzen, 4 Minister, mehrere Ex-Minister sowie einer der einflussreichsten Geschäftsmänner des Nahen Ostens festgenommen. Die Regierung spricht von Maßnahmen im Kampf gegen Korruption. Beobachtern zufolge will Kronprinz Mohammed seine Machtposition ausbauen und die Opposition beseitigen.
Eine knappe Nachricht im saudischen Fernsehen mit weitreichender Wirkung. Per Dekret lässt König Salman 4 Minister austauschen. Später wird noch gemeldet, insgesamt 38 Spitzenpolitiker und 11 Prinzen seien festgenommen worden, darunter Al-Walid bin Talal, der reichste Mann der arabischen Welt, hier Archivaufnahmen. Bin Talals Vermögen wird auf 16 Milliarden Euro geschätzt. Jetzt stolpert er über Korruptionsvorwürfe. Sie hätten schon viel früher mit dem Kampf gegen Korruption beginnen sollen, sagt dieser Passant. Korruption behindert die Entwicklung einer Gesellschaft. Als treibende Kraft hinter den Festnahmen gilt er, Kronprinz Mohammed bin Salman, hier im Gespräch mit US-Präsident Trump. Bin Salman will den Einfluss der ultrakonservativen Geistlichkeit drastisch beschränken, die saudische Gesellschaft öffnen. Die überfällige Aufhebung des Fahrverbots für Frauen gilt vor allem als sein Werk. Doch Modernisierung bedeutet in Saudi-Arabien nicht auch ein Recht auf Mitsprache. Es ist völlig klar, dass Mohammed bin Salman nicht demokratische Rechte stärken will, sagt der Politikwissenschaftler, sondern vor allem seine eigene Macht. Er will das absolute Machtzentrum im Land werden. Erst seit gestern ist der Kronprinz Vorsitzender eines neuen Antikorruptionskomitees und schon gibt es eine Verhaftungswelle. Damit hat bin Salman einige der möglichen Gegner seines Modernisierungskurses bereits aus dem Weg geräumt.
Bei einem Autobombenanschlag in der ostsyrischen Stadt Deir az-Zor sind nach Angaben von Beobachtergruppen mindestens 75 Menschen getötet worden. Ein Selbstmordattentäter der Terrormiliz IS soll gestern einen Sprengsatz inmitten einer Gruppe von Flüchtlingen gezündet haben. Erst am Freitag hatte die syrische Regierung den Sieg über die IS-Miliz in Deir az-Zor erklärt.
US-Präsident Trump hat zum Auftakt seiner knapp zweiwöchigen Asienreise eine Drohung Richtung Nordkorea gesandt. Kein Diktator und kein Regime sollte die USA unterschätzen, sagte er auf einem Luftwaffenstützpunkt nahe der japanischen Hauptstadt Tokio. Vor einem Abendessen mit Japans Regierungschef Abe betonte er die Verbundenheit beider Länder. Wegen der Atomwaffentests Nordkoreas hatten sich die Spannungen zwischen den USA und Pyongyang massiv verschärft.
Unter dem Eindruck des Anschlags von Manhattan sind heute mehr als 50.000 Teilnehmer beim New York Marathon an den Start gegangen. Angefeuert wurden sie von Hunderttausenden Zuschauern entlang der Strecke. Die Sicherheitsvorkehrungen waren noch einmal erhöht worden, nachdem am Dienstag ein Attentäter mit einem Kleinlaster 8 Menschen getötet hatte.
Fast schon eine Nebensache. Gewinner des berühmtesten Straßenmarathons der Welt, der Kenianer Kambo Wuor, 5 Minuten über der Bestzeit. Die Hauptsache aber, der 47. New York Marathon hat stattgefunden, 5 Tage nach dem schweren Terroranschlag in Manhattan. Wir haben keinerlei direkte Hinweise auf einen erneuten Terroranschlag, aber wir haben die Sicherheitsmaßnahmen erheblich verschärft. New York heute Morgen, noch nie waren so viele Polizisten unterwegs, um einen Straßenlauf zu schützen. In Manhattan gilt die höchste Sicherheitsstufe. Beschützt von der Küstenwache die Verrazano-Brücke Startpunkt für die etwa 50.000 Läufer. Jeder von ihnen wurde nach Waffen durchsucht. Für viele ist dieser Marathon auch ein Lauf gegen den Terrorismus. So bekämpfen wir den Terror. Wir tun, was wir lieben.
Das ist ein Ausdruck von Lebensfreude und Lebenskraft. Und darum lasse ich mir die Freude nicht nehmen.
Den meisten Läufern geht es nicht darum, der oder die Schnellste zu sein. Viele erfüllen sich einen Lebenstraum, vor gut 1 Million Zuschauern durch die Straßen New Yorks zu laufen. Wenn die Läufer schon keine Angst haben, dann kann ich ihnen auch zujubeln. Eine Großveranstaltung wie im Belagerungszustand. Schwer bewaffnete Antiterroreinheiten auf den Straßen, Scharfschützen auf den Dächern. Eine Stadt trotzt dem Terror.
In der Fußball-Bundesliga haben sich Wolfsburg und Berlin am Abend 3:3 getrennt. Zuvor hatte Köln die 9. Saisonniederlage kassiert, ein 0:3 gegen Hoffenheim.
Trainer Peter Stöger und der 1. FC Köln in der Bundesliga weiter im freien Fall. Die TSG Hoffenheim in der dunklen Spielkleidung mit der frühen Führung in der 9. Spielminute. Dennis Geiger, der Torschütze, die Vorarbeit kam von Amiri. Die Kölner Abwehr gegen den Offensivblock der Gäste häufig sehr unsicher. Eine verdiente Halbzeitführung für die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann. 10 Minuten nach dem Seitenwechsel, Kontermöglichkeit Hoffenheim. Olkowski mit dem Foulspiel gegen Uth und Sandro Wagner mit dem Strafstoß zum 2:0. Der 1. FC Köln danach mit einigen Tormöglichkeiten, aber die TSG nutzte jetzt die Räume. Kramaric zu Wagner, der mit seinem zweiten Treffer zum 3:0 entstand. Hoffenheim damit wieder im Geschäft, im Kampf um die Europapokalplätze. Und der 1. FC Köln und Peter Stöger weiter mit dem Blick in Richtung zweite Liga.
Die Tabelle. München bleibt Spitzenreiter vor Leipzig. Dortmund rutscht auf Platz 3. Punktgleich dahinter Schalke Vierter. Auf den Europa-League-Plätzen Hoffenheim und Hannover. Die zweite Hälfte, Berlin Elfter vor Stuttgart, Mainz und Wolfsburg. In der Abstiegszone Freiburg, Bremen und Köln. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 6. November.
Ein Tief sorgt an den Alpen und im Schwarzwald für Schneefälle. Im Nordwesten macht sich hoher Luftdruck bemerkbar. Dort klart es in der Nacht zum Teil auf. Der Regen im Süden und Osten zieht sich Richtung Alpen und Erzgebirge zurück, wobei die Schneefallgrenze auf bis zu 600 Meter sinkt. Morgen bleibt es im Südosten bedeckt, gebietsweise fällt Regen oder Schnee. Sonst gibt es mal Sonne, mal Wolken, im Nordwesten noch ungestört Sonnenschein. In der Nacht kühlt es ab auf 8 bis minus 1 Grad, morgen an den Alpen 2, im Nordwesten bis zu 11 Grad. Am Dienstag abseits von Nebel, im Nordwesten und Norden noch viel Sonne, sonst zunehmend bedeckt. Mittwoch und Donnerstag meist graues Novemberwetter, dabei gebietsweise etwas Regen.
Um 22.45 Uhr hat Pina Atalay diese Tagesthemen für Sie. Paradiesische Zustände, warum die Politik nicht gegen die Tricks der Steuervermeider vorgeht und gefährliche Genossen, SPD-Chef Schulz unter Beschuss aus den eigenen Reihen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.